Ja, ihr Lieben, ihr kommt nicht dran vorbei. Keine Chance heute in diesem Gottesdienst an der Fußball-Weltmeisterschaft vorbeizukommen. Wir können uns noch so bemühen. Ach, die bleibt jetzt einfach unten liegen. Wir können Kräfte aufbieten, aber letztendlich können wir das kaum ignorieren, dass sie da ist. Es flattern uns die Fahnen entgegen, wenn wir auf der Straße sind, an den Autos, kleine und große Fahnen, auf der Motorhaube, an den Seitenspiegeln. Manche schmieren sich auch die Farbe ins Gesicht, wahrscheinlich heute Abend wieder. Und Millionen von Zuschauern sind mit dabei, auf den Fanmeilen oder zu Hause vom Fernseher. 32 Fußballnationalmannschaften kicken seit dem 12. Juni darum, wer am besten kicken kann. Und wer ist da nicht schon alles rausgeflogen? Der Titelverteidiger Spanien, der Geheimfavorit Belgien, das Mutterland des Fußballs England. Schließlich Brasilien durch den fulminanten Sieg von 7:1 durch uns. Und heute um 21 Uhr kommt nun endlich das letzte Spiel, das Finale. Eine Mannschaft wird Weltmeister sein. Argentinien oder Deutschland? Wenn die deutsche Nationalmannschaft heute Abend dieses Spiel gewinnt, dann sind wir Weltmeister. Ob wir wollen oder nicht. Selbst so mancher, der kein erklärter Fußballfan ist, lässt sich mitreißen von der Euphorie, von diesem Hype, von der Freude. Und ich bin schon sehr gespannt auf heute Abend. Ich werde auf jeden Fall so richtig mitfiebern. Ich bin gut ausgerüstet hier. Ich hoffe, ich werde Grund dafür haben. Ich werde unsere Spieler anfeuern und wenn der Schiedsrichter gegen uns pfeift, werde ich mich empören und schimpfen. Und wenn wir ein Tor schießen, dann gibt es kein Halten mehr. Dann bin ich voll dabei, dann werde ich Weltmeister. Oder vielleicht zweiter Sieger. Dann leide ich mit, zumindest ein bisschen. Liebe Gemeinde, wir sind im Halbfinale. Im Finale. Möglicherweise wären wir Weltmeister. Wir, das wären erstmal die 11 oder 14 Spieler, die da tatsächlich gespielt haben. Aber auch die Spieler, die nur auf der Bank sitzen und die nicht eingewechselt werden, wären dann Weltmeister. Ebenso der Trainer, der Co-Trainer, der Sportdirektor, das ganze DFB-Team samt Arzt und Zeugwart und sogar wir. Wir als Fans wären Weltmeister. Dabei haben wir nicht besonders viel dafür getan. Genau genommen würde ich sagen, würde unser Anteil an diesem Erfolg eher Richtung Null gehen. Selbst wenn wir noch so tolle Fans sind. Wir haben weder dafür trainiert, noch standen wir auf dem Platz. Und trotzdem wären wir Weltmeister. Ist doch unglaublich. Und was immer passiert, wir sind auf jeden Fall Vize-Weltmeister. Ab heute Abend oder heute Nacht. Das ist das Faszinierende an so einer Fußball-Weltmeisterschaft. Wir sind irgendwie Teil davon. Wir gehören dazu. Wir sind dabei. Natürlich geht es darum, andere Mannschaften zu schlagen, aber letztendlich ist es doch so ein ganz großes Wir. Wir wollen mit der Fußballmannschaft mit dieser Weltmeisterschaft auch ein Miteinander erreichen. Wir wollen feiern, dass Nationen sich begegnen. Es soll auch zur Völkerverständigung dienen, auch wenn manches jetzt nicht gerade darauf hinweist, dass es so ist. Aber letztendlich ist es ein großes Wir. Wir sind Teil von etwas Größerem und wir ziehen heute Abend hoffentlich an einem Strang, weil wir etwas erreichen wollen. Und um 21 Uhr geht es dann endlich los in Rio de Janeiro, der zweitgrößten Stadt Brasiliens und Hauptstadt nicht des Landes, sondern des gleichnamigen Bundesstaates. Eine riesige Stadt mit rund 6,4 Millionen Einwohnern. Und wenn man die Außenregion noch dazu zählt, sind es fast 12 Millionen. Eine bedeutende Stadt für den Handel und für das Finanzwesen. Und es gibt drei herausragende Wahrzeichen in dieser Stadt. Der Zuckerhut, der Strand des Stadtteils Copacabana. Vielleicht nehmen wir noch den berühmten Karneval mit dazu. Und die 38 Meter hohe Christusfigur. Die ihr zumindest den oberen Teil hier auf diesem Plakat seht, das euch draußen schon erwartet hat. Hunderte, Hunderttausende von Touristen und Pilgern kommen jedes Jahr zu diesem Heiligtum der Stadt. Sie steht auf dem Gipfel des Berges, auf Deutsch heißt es der Bucklige, Corcovado, so ungefähr zumindest, ein über 700 Meter hoher Berg. Der Berg ist Teil eines Nationalparkes und ermöglicht den Blick über ganz Rio von da oben. Weiß nicht, war jemand von euch schon mal da? Kann uns live berichten, wie es war? Diese Christusstatue wurde erbaut, um die 100-jährige Unabhängigkeit Brasiliens von Portugal zu feiern. Das sollte dann entsprechend im Jahr 1922 fertiggestellt werden. Wir kennen das, Finanzierungsprobleme haben das Ganze verzögert um ungefähr 9 Jahre. 1931 wurde diese Statue dann tatsächlich eingeweiht. Die Statue selber ist 30 Meter hoch und ruht auf einem Sockel, der nochmal 8 Meter hoch ist. Und in dem Sockel, den man auf diesem Plakat gar nicht sieht, ist eine Kapelle für 150 Personen. Da kann man sich einfinden und spirituell sein, eine Gottesbegegnung haben. Die Statue besteht aus Stahlbeton, der mit einem Mosaik aus Speckstein überzogen ist. Und die Statue blickt auf den Zuckerhut. Die Spannweite der Arme, man sieht schon, dass das sehr, sehr breit ist, beträgt 28 Meter. Ursprünglich sollten die Arme gekreuzt sein. Ich lasse euch einen Moment, um euch das mal vorzustellen. Das wirkt nicht. Die Erbauer haben sich gedacht, das Symbol der ausgebreiteten Arme wird viel, viel mehr Kraft haben. Und ich glaube, sie haben recht. Christo Redentor heißt die Statue, auf Deutsch Christus der Erlöser. Die Christusstatue, und ich zitiere jetzt mal, thront nicht nur prächtig und souverän oberhalb der Stadt, sie hat auch für Brasilianer eine große Symbolkraft. Diese Statue blickt heute auch auf das Stadion, in dem das Finale stattfindet. Und ich finde das extrem symbolträchtig. Über allem steht Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Über allem steht er mit ausgebreiteten Armen, unübersehbar. Christus über allem. Mit ausgebreiteten Armen, und dazu fallen mir die Worte ein, die Jesus gesprochen hat, kommt her zu mir alle. Das sind Worte, die wir im Matthäusevangelium finden. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich finde mal so eigene Worte, wie Jesus das vielleicht weitergesagt haben könnte. Kommt her zu mir, ich sehe euch mit eurem Leben, mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was dich belastet. Ich sehe dich in deiner Traurigkeit, mit deiner Schuld, ich sehe deine Ungeduld mit dir selber, deine Unzufriedenheit. Ich sehe, wie du dich und andere verletzt. Ich sehe deine Schmerzen. Ich sehe, wenn dir etwas nicht gelungen ist. Und ich sehe deine Einsamkeit. Ich sehe dich aber auch in deinem Gefordertsein, in dem Erleben von Überfordertsein. Ich sehe aber auch deine Kraft, deinen Willen, etwas zu erreichen, deine Freude, das, was gelingt, dein Teamgeist. Christus spricht, kommt her zu mir alle. Und so steht Christus mit ausgebreiteten Armen für uns da. Allerdings ergeben die Worte erst richtig Sinn, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn es nicht nur gesprochene Worte bleiben, sondern sie zum Erleben werden. Ich will euch eine Begebenheit aus dem Neuen Testament vorlesen, aus Lukas 5. Die Überschrift lautet die Berufung der ersten Jünger. Ich werde den Schwerpunkt ein bisschen anders legen. Lukas 5, ab Vers 1. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Public Viewing am See Genezareth. Alle wollen dabei sein. Sie wollen Jesus hören, sie sind interessiert, begeistert und wollen Teil sein von dem, was da geschieht. Mitjubeln oder wenigstens sich hinterher das Maul zerreißen, wenn irgendwas schief geht. Wenn es mal wieder so richtig zur Sache geht. In Nazareth hatte man bereits versucht, Jesus umzubringen, die Leute aus seiner Heimatstadt, seine eigenen Leute. Wenn das nicht Spannung versprach. Manche hatten sicher auch echtes Interesse an dem, was Jesus über Gott sagen würde. Dass er so etwas andere Ansichten hatte, das hatte sich herumgesprochen. Andere Zugänge zu Gott. Manche wollten sicher darüber mehr hören. Und so stehen sie nun mehr oder weniger gebannt und hören, was Jesus über Gott erzählt. Und das eigentliche Spannende an dieser Geschichte passiert, als das Public Viewing vorbei ist. Die meisten sind weg, die Massen sind auf dem Heimweg, mehr oder weniger euphorisch, und jetzt wird aufgeräumt. Zurückbleiben ein paar Fischer. Und hier findet nun das eigentlich Spannende statt, in der Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Die Fischer hatten irgendwie alles mitbekommen, weil sie zufällig am See waren. Das war schließlich ihr Arbeitsplatz. Sie waren gar nicht auf dem Weg zu Jesus gewesen. Sie waren einfach da. Jesus hatte sie um Hilfe gebeten und sie hatten eingewilligt. Und sicherlich gucken sie auch gespannt, was Jesus da so macht, wie er das macht. Simon und einige andere müssen ja dabei gewesen sein. Sie lassen ja Jesus nicht alleine in dem Boot, ein Nichtfischer, einer, der sich gar nicht auskennt, den sie auch gar nicht kennen. Nee, da muss man schon dabei sein und gucken und aufpassen. Also Simon ist mit im Boot und beobachtet mehr oder weniger unbeteiligt die Szenerie. Aber dann nimmt Jesus ihn plötzlich mit hinein. Plötzlich ist er dabei. Jesus lässt ihn was erleben, was sein Leben auf den Kopf stellt. Erstmal gibt er als Nichtfachmann Tipps im Fischefang. Er sagt, wie und wo Simon Petrus und seine Crew jetzt am besten Fische fangen können. Ich finde es wirklich verwunderlich, dass Simon sich tatsächlich auf sowas einlässt. Und wie wir gehört haben und wissen, hat es sich ganz schön gelohnt. Simon macht eine Erfahrung, die er sein Lebtag nicht vergessen wird. Er wird überreich beschenkt. Und er kann mit diesem Segen kaum umgehen. Es ist fast zu viel. Er braucht Hilfe, um damit klarzukommen. Fische ohne Ende. Diese Erfahrung mit Jesus macht ihn vom unbeteiligten Nicht-Fan zum Verehrer. Er geht auf die Knie. Er ist nicht mehr Zuschauer, sondern Beteiligter, nicht mehr Zaungast, sondern ein Anhänger Jesu. Liebe Gemeinde, und genau das ist das, was Jesus will. Er will nicht nur Menschen, die aus der Ferne ihn bewundern, ihn als guten Menschen betrachten und sagen, was hat er nicht alles Gutes getan, was für ein Vorbild. Nein, er will, dass wir voll und ganz dabei sind, mit unserem ganzen Leben, mit Haut und Haaren, für Jesus und seine Sache. Liebe Gemeinde, es ist etwas völlig anderes, ob ich heute Abend vor dem Fernseher sitze und gucke, wie in Brasilien die deutsche Mannschaft gewinnt oder verliert, oder ob ich monatelang Geld spare, mir ein Flugticket kaufe, eine Unterkunft suche und das Spiel vor Ort in dem berühmten Maracanã-Stadion miterlebe. Ganz anders wäre noch, wenn ich selber auf dem Platz stehen würde, wenn ich mittrainiert hätte, wochenlang ausgebildeter Spieler wäre und das mit beeinflussen kann. Aber wie gut, dass ich das nicht muss. Wie gut für alle. Das Leben mit Jesus lässt sich nicht von der Tribüne ausführen. Für Fußball ist das ganz in Ordnung. Aber für ein Leben mit Jesus reicht das nicht. Zuschauer, Mitläufer, Anhänger. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Jesus will keine Fans, die jubelnd auf der Tribüne sitzen, die vom Spielfeldrand zugucken und sagen, ja, alles toll, wunderbar, ich bin begeistert. Er will Menschen, die mitmachen, die mit dabei sind. Menschen, die sich nicht nur auf 2x45 Minuten einlassen, vielleicht noch mit Verlängerung, sondern auf das ganze Leben. Die nicht nur ein wöchentliches Training machen, mehrmals in der Woche, sondern, wie heißt es so schön, 7/24, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ohne Ausnahme, mit Jesus. Das ist das, was Jesus sich für uns vorstellt. Er will mit dem, was unser Leben ausmacht, zu tun haben. Auch mit den Niederlagen, auch wenn wir heute Abend vielleicht traurig sein werden. Oder mit richtigen Niederlagen, mit Dingen, die unser Leben wirklich, wirklich schwer machen. Das will Jesus alles haben. Da will er mit dabei sein. Vor ihm müssen wir nicht so tun, als wären wir schon Weltmeister und die Besten oder besser als andere. Er will uns mit allem, was unser Leben ausmacht, was es schwer macht, damit er uns helfen kann. Er will uns aber auch mit unserem Können, mit den Gaben, die wir haben, die wir für ihn, für die Welt, für andere Menschen einsetzen können, mit dem, worin wir gut sind. Und jeder hat etwas, worin er gut ist. Wir müssen kein Arjen Robben sein, auch kein Miro Klose. Aber das, was wir können, das kann und das will Gott gebrauchen. Auf diesem Plakat steht Weltmeister. Die Farben sind natürlich falsch. Als Deutschland-Fan müssten das natürlich ganz andere Farben sein. Jesus hat offene Arme für uns. Und hier über steht Weltmeister. Christus, der Erlöser. Gott will uns dabei haben. Da ist ihm jeder einzelne von uns wichtig. Und wir können auf der Seite des Weltmeisters stehen, egal wie es heute Abend ausgeht. Wir können auf der Seite dessen stehen, der Jesus vom Tod auferweckt hat und der damit den größten Sieg überhaupt errungen hat. Was ist schon ein Fußballspiel gegen diesen Sieg, den Jesus errungen hat, den Gott errungen hat? Das Leben siegt über den Tod. Das ist die Hoffnung, die wir haben, dass nach dem Tod, dass es weitergeht, aber auch für unser Leben schon jetzt, dass deutlich wird, dass Gott in unser Leben hineinwirkt und spricht und deutlich macht, in all dem, was wir erleben, ist er mit Leben da, als das Leben selber. Ihr könnt nachher euch so ein kleines Kärtchen mit diesem Plakat, also mit diesem Christus, den Erlöser und dem Titel Weltmeister mitnehmen und da steht hinten drauf Folgendes. Jesus, der Weltmeister für alle, das heißt also nicht nur für die, die tatsächlich heute Abend siegen werden und dann steht da drauf Weltmeister im Sinn spenden, im Liebe schenken, im Hoffnung wecken, im Schuld vergeben, im Himmel öffnen. Der Weltmeister für alle Welt. Ich habe überlegt, ob man das machen kann, ob man das so vergleichen kann und ob Fußball heute tatsächlich Thema sein sollte. Aber ich finde ja. Vielleicht erinnern wir uns, wenn wir das Wort Weltmeister in nächster Zeit hören, an den wirklichen Weltmeister. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass Simon in diesem Text vom Meister redet. Jesus wird gelegentlich als Meister bezeichnet in der Bibel. Nehmen wir das doch für uns zum Anlass, über den Titel Weltmeister neu nachzudenken. Der, der sich auskennt mit der Welt, mit uns, mit mir, mit meinem Leben. Und irgendwann müssen wir uns dazu positionieren. Wie stehen wir denn zum Weltmeister? Wie stehen wir zu Jesus, zu Gott, zum Heiligen Geist? Wie stehen wir dazu, dass Gott uns liebt und dass er uns will, mit allem, was dazugehört. Bewundere ich das theologische Konzept, das dahinter steht, oder bleibe ich lieber dahinter stehen? Bleibe ich hinter einem Konzept stehen in sicherer Entfernung und beobachte? Bleibe so ein bisschen in Sicherheit? Bin ich bereit, einen nächsten Schritt zu tun, auf Jesus zu, ihm Vertrauen zu schenken, mein Leben anzuvertrauen, vielleicht zum ersten Mal oder für eine bestimmte Situation, die ich irgendwie immer noch ausklammere? Gebe ich alles mit Gott, für Gott im Alltag? Das ist Gottes größter Wunsch, dass wir ganz bei ihm sind. Dass er uns ganz füllen kann mit seiner Liebe, mit seinem Segen. Dass er uns ganz gebrauchen kann. Dass wir ihn ganz ernst nehmen und hoffentlich auch Dinge erleben, die auch uns den Atem rauben, so wie dem Simon. Es gibt so einige Fußballprofis, die das für sich so erlebt haben. Und ich zitiere einmal einen dieser Spieler, David Alaba, Spieler bei Bayern München, österreichischer Nationalspieler, der hat Folgendes gesagt: Meine Kraft liegt in Jesus. Meine Ruhe und Zuversicht habe ich alleine der Tatsache zu verdanken, dass ich mir täglich bewusst mache, dass Jesus in diesem Moment meines Lebens mit mir geht. Ich kann mir das gut vorstellen, wie er sich das sagt, wenn er auf den Platz geht, wenn es um was Wichtiges geht oder wenn er vielleicht auf der Bank sitzen muss und nicht spielen darf oder wenn ein Spiel verloren geht. Meine Ruhe und Zuversicht habe ich allein der Tatsache zu verdanken, dass ich mir täglich bewusst mache, dass Jesus in diesem Moment meines Lebens mit mir geht. Das ist ein großes Geheimnis, eine große geistliche Wahrheit. Denn das ist das, was Gott möchte. Ihr wisst, ich liebe Gottesdienste. Ich bin ein richtiger Fan von Gottesdiensten. Ich freue mich auch schon nachher auf den Jugendgottesdienst, aber auch unsere Sonntagmorgen-Gottesdienste. Es ist einfach schön, dass wir miteinander hier feiern können und Gott erleben können. Aber ich glaube, dass Gott noch viel, viel mehr für uns bereit hat als solche besonderen Momente, wenn es denn für euch ein besonderer Moment ist. Dass er noch viel mehr im Alltag dabei sein will. Wenn wir gerade denken, nee, jetzt ist aber irgendwie gerade mal keine Zeit für Gott. Oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Gott auch in dieser schusseligen Situation jetzt wirklich hier ist. Bei der Arbeit, in der Freizeit, beim Fußballspielen, beim nur zugucken, beim Essen, beim Schlafen, da ist Gott dabei, da will er dabei sein. Ein Fels in der Brandung. Die Bewohner Rios, wenn die abends ins Bett gehen, dann wissen sie, dass diese Christusstatue mit diesem ausgebreiteten Arm am nächsten Morgen auch noch dasteht. Viel sicherer ist allerdings noch, dass Gott noch da ist. Dass Jesus mit ausgebreiteten Armen für uns da ist. Und zwar nicht erst am nächsten Morgen, sondern schon in der Nacht, wenn wir nicht schlafen können. Oder wenn wir Angst haben vor dem neuen Tag. Am liebsten gar nicht aufstehen wollen am neuen Tag. Genauso ist Gott da mit seiner Liebe noch viel, viel mehr. In seine offenen Arme können wir zu ihm kommen, immer, immer wieder oder ganz neu zum ersten Mal. Er ist bereit dazu. Er, der Weltmeister. Amen.